Wir wollen uns auch jetzt noch ein wenig mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dem, was wir jetzt gerade auch im ersten Teil der Stunde schon gesehen haben oder worum wir uns schon Gedanken gemacht haben. Ich stelle mir das immer so vor, wenn ich das so lese, wie der Herr Jesus in den Tempel kam und dann die Situation oder das Leben im Tempel gesehen hatte, wo er merkte, hier muss ich eingreifen. Die Frage ist, wie ist es zu so einer Entwicklung gekommen, dass der Tempel ja nach den Worten der Bibel eine Räuberhöhle geworden ist oder, wie wir es gerade gehört haben, man könnte es auch noch mit Kaufhaus übersetzen. Wie ist es dahin gekommen denn? Denn als der Tempel gebaut wurde und als Gott die Tempelvorschriften seinem Volk gegeben hatte, lief es offensichtlich anders. Und es hat über die Jahrzehnte oder Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende dann eine Entwicklung offensichtlich gegeben, wo sich manches verändert hatte. Und wie so oft, denke ich, ist es so, dass Menschen sich dann auf einmal anfangen, Gedanken zu machen. Wir haben die Situation gehört, da kamen Leute aus den nicht-jüdischen Regionen und brachten ja ihr Geld mit, ihre Währung mit. Wie können wir den Leuten denn helfen, dass sie in einer guten Art und Weise auch hier ein Opfer, ein Geldopfer bringen können, ohne mit ihren ausländischen Münzen das zu tun? Und da hat man gesagt, da müssen wir eine Wechselstube einrichten. Und was lag einfach näher, als diese Wechselstube im oder am Tempel dann einzurichten? Also eigentlich ein wirklich guter Gedanke, ein pragmatischer Gedanke, ja, mit guten Absichten. Aber offensichtlich, wie es dann so ist, der Mensch ist in seinem Innersten einfach schlecht. Die Bibel spricht von der in ihm wohnenden Sünde. Und dann hat sich so manch einer gedacht, okay, es gibt zwar einen offiziellen Wechselkurs, aber das sind ja ganz fromme, ganz heilige, die können wir jetzt so ein bisschen über Leisten ziehen. Also machen wir ein bisschen besseren Wechselkurs, natürlich besser nur für den Wechsler, ja. So sind dann Situationen entstanden. Also ursprünglich ein guter Gedanke, den Glauben oder die Religiosität auszuleben, hat sich gewandelt in etwas Negatives. Und das ist, denke ich, etwas, was wir vielleicht auch, denke ich, wenn wir offen und ehrlich sind, in unserem persönlichen Leben manchmal feststellen müssen. Es gibt viele Dinge, wo uns die Bibel Ratschläge gibt, wie Gott sich unser Leben vorstellt. Und dann gibt es manche Dinge, wo wir denken, naja, also das kapiere ich jetzt nicht, ja. Und vielleicht können wir es ja auch anders machen. Und schon weicht man etwas von dieser ursprünglich guten Absicht Gottes, die in seinen Mitteilungen an uns liegen, einfach ab. Und ich möchte morgen zwei Verse uns vorstellen, über die wir uns kurz Gedanken machen möchten. Im Römerbrief Kapitel 12. Die eigentlich auf dieses grundsätzliche Problem gehen, dass in unserem Leben vielleicht an dem einen oder anderen Punkt wir nachdenken müssen, um Korrektur zu erfahren oder um Gott wohlgefällig zu leben, wie es hier steht. Römer 12, Vers 1 und 2 lese ich uns mal vor. Da schreibt der Paulus an die Gemeinde in Rom: Ich ermahne euch nun, Brüder oder auch Geschwister, durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich muss wirklich für mich sagen, diese Verse habe ich schon oft gelesen. Diese Verse habe ich auch oft so, ja, gar nicht bewusst wahrgenommen, sondern einfach so unter dem Motto, ja, ich bin ein Kind Gottes und ich muss so oder sollte so leben, dass es gut ist, dass es den Vorstellungen Gottes entspricht. Jetzt muss ich zugeben, ich bin ja auch mit der Elberfelder Bibel groß geworden. Da stehen Begriffe drin, die mir vielleicht auf den ersten Blick oder ohne tiefer nachzudenken gar nicht so viel sagen. Denn was ist ein wohlgefälliges Opfer? interessanterweise wird es nicht nur in der Elberfelder so übersetzt, in der Luther steht es genauso oder auch in der Züricher Bibel steht es so drin. Lediglich die neuen kommunikativen Übersetzungen gebrauchen da etwas anderen Ausdruck. In der NEU heißt es dann, ich ermahne euch nun, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Das führt vielleicht schon ein Stückchen weiter in die Bedeutung, was es heißt, wohlgefälliges Opfer. Ich habe es mal so gelernt, wenn man so einen Bibeltext sich vor Augen führt oder sich damit intensiver beschäftigt, dass man versucht, wie gesagt, verschiedene Übersetzungen zum Beispiel zu vergleichen und dann eventuell auch mal nachschaut, wo dieser Ausdruck oder dieses Wort sonst noch in der Bibel vorkommt. Also eine Konkordanz hat man früher genommen, um nachzublättern. Und ich bin so dankbar, dass wir das heute mit diesen elektronischen Bibelprogrammen auf dem Computer viel einfacher haben in dieser Beziehung. Und wenn man mal nachschaut, dieses Wort wohlgefällig, das heißt im Griechischen euprodesktos, das ist ein Wort, was im Neuen Testament an 5, 6 Stellen noch einmal vorkommt. Und es wird im Griechischen wohl dafür oder sinngemäß im Griechischen dafür angewendet, einmal mit dem Begriff wohlgefällig zu übersetzen oder aber auch angenehm oder Freude bereiten oder es ist passend, also passt zu etwas anderem oder es ist erwünscht. Und im Alten und Neuen Testament gibt es Wörter, ähnliche Wörter, die vom gleichen Gedanken bestimmt sind. Auch zum Beispiel das Wort Charis, also wir kennen das ja oft Charisma oder Charismatik oder wie auch immer, also dieses Urwort oder Grundwort Charis bedeutet Gnade oder Gutes oder guter Wille. Und das ist im Gedankengang eigentlich so die ähnliche Bedeutung, die hier mit wohlgefällig in Verbindung gebracht werden kann. Und dann heißt es nun eigentlich, unser Leben, in dem wir das Erbarmen Gottes erfahren haben, soll ein Gott wohlgefälliges Schlachtopfer sein. Es ist interessant, dass der Paulus hier so weit ausholt. Und deshalb stellt sich die Frage, wie kann unser Leben denn dann entsprechend sein? So ganz praktisch mal. Das heißt, wir können es jetzt ganz einfach wieder mit der Sprache Kanaans ausdrücken. Wer heilig lebt, lebt Gott wohlgefällig und zu seiner Freude. Ich glaube, das führt uns auch nicht weiter. Gerade wenn wir an morgen früh denken, wenn wir unserem Tagesgeschäft wieder nachgehen oder auch in anderen Situationen. Deshalb muss man einfach mal etwas tiefer graben und drüber nachdenken, was das tatsächlich bedeuten kann. Und deshalb geht es ins Detail. Gott, und das steht hier, Gott wünscht sich ein lebendiges, ein heiliges Opfer. Jetzt muss man erstmal überlegen, wo kommt der Begriff her? Warum gebraucht Paulus überhaupt diesen Begriff Opfer? Nun, das ist, denke ich, ein gängiger Begriff. Wer die Bibel kennt, weiß, dass wir von Anfang an, dass es in der gesamten Menschheitsgeschichte immer um Opfer ging. Und wer die Geschichte Israels kennt, weiß genau, dass in den 5 Büchern Mose an verschiedenen Stellen uns Opfer genauer beschrieben werden. Und wenn es um ein Schlachtopfer geht, von dem hier letztendlich die Rede ist, dann kommen 4 verschiedene Opfer aus dem Alten Testament in Frage. Und da ist es zunächst das Brandopfer. Ich will da jetzt gar nicht so ins Detail gehen, sonst müssten wir das in den Mosebüchern nochmal genauer nachlesen. Aber das Brandopfer ist ein Opfer, das ganz und gar und ausschließlich für Gott ist. Da geht es nicht um den Menschen, der das Opfer darbringt, sondern das ist etwas, was man ausschließlich Gott opfert. Und damit zeigt es bildlich eigentlich schon auf Christus hin, der Gott am Kreuz verherrlicht hat. Das zweite Opfer ist das Friedensopfer. Das ist ein Opfer für Gott und auch für den Menschen. Und das zeigt uns, dass durch das Werk am Kreuz Jesus die Grundlage gelegt hat, dass Gott mit Menschen Gemeinschaft haben kann und dass er, der Herr Jesus, wieder der Mittelpunkt der Gemeinschaft ist. Das war der Sinn und Zweck dieses Friedensopfers. Natürlich im Alten Testament noch ohne direkt Jesus Christus im Blickpunkt zu haben, weil die Menschen konnten damit ja noch nichts anfangen, sondern das sollte deutlich machen, dass der Grundgedanke war, Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir Gemeinschaft mit ihm haben. Das war das Ziel, das Gott mit unserem Leben vorhatte. Gemeinschaft mit uns Menschen. Und dazu musste dieses Friedensopfer geopfert werden, um das uns Menschen deutlich zu machen. Und dann kam das Problem der Sünde natürlich ins Spiel. Und deshalb gibt es ein Sündopfer auch im Alten Testament. Und das ist das Opfer für einen Menschen. Ein Mensch, der erkannt hat, ich habe Gott gegenüber gesündigt. Ich habe Schuld auf mich geladen. Und das macht deutlich, auch neutestamentlicher Sicht wieder, dass der Sünder von Gott erst durch das Werk des Herrn Jesus angenommen wird und dazu fähig wird, wieder Gemeinschaft mit Gott zu haben. Indem er Gott seine Schuld und seine Sünde bekennt. Und der Herr Jesus hat für diese Sünde auch dieses Sündopfer letztendlich dargebracht, indem er sich selbst geopfert hat. Und das vierte ist dann noch das Schuldopfer. Auch das ist ein Opfer für uns Menschen. Und hat zum Thema, dass die Schuld des Menschen vergeben wird, also hinweggetan wird. Das, wir haben es letzten Sonntag gehört, dass Gott es vergessen wird. Also es nicht mehr in den Gedankengängen Gottes eine Rolle spielt, weil es bezahlt worden ist. Und das zeigt auch wieder, dass der Herr Jesus diese Schuld endgültig bezahlt hat und dass damit das Problem unserer Schuld und Sünde hinweggetan ist. Und Paulus greift diese Opfergedanken jetzt hier auf im Römerbrief. Und er sagt, schaut mal, das Sünd- und das Schuldopfer, das hat der Herr Jesus für dich jetzt vollbracht. Also er hat einen Opferdienst für dich getan. Das ist ja das, der erste Gedanke, der in diesem Vers deutlich wird. Durch die Erbarmungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges und heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Ich ermahne euch, durch die Erbarmungen Gottes, das ist das Opfer, das der Herr Jesus gebracht hat. Und darauf greift Paulus jetzt zurück. Das sind ja die ersten 11 Kapitel, oder na gut, die ersten 8 Kapitel eigentlich letztendlich gewesen im Römerbrief, wo Paulus deutlich gemacht hat, es gibt keinen Menschen, der ohne Schuld und Sünde Gott gegenüber ist. Alle haben gesündigt und alle werden nicht die Herrlichkeit Gottes erlangen. Das ist das, was wir im 3. Kapitel im Römerbrief lesen. Und dann kommt es, dass wir allein dadurch, dass wir Schuld und Sünde Gott gegenüber bekennen, Vergebung durch den Herrn Jesus bekommen. Römer 5, da wir nun Frieden mit Gott haben. Ja? Also das ist, Grundlage ist das Opfer des Herrn Jesus für dich und mich. Und hier geht es jetzt nun weiter und sagt, wenn das die Tatsache ist, wenn das der Punkt ist, wer also durch das Opfer des Herrn Jesus ein Kind Gottes geworden ist, der sollte auch sein Leben als ein Opfer verstehen, sozusagen als ein Brandopfer, ein Opfer, das nur für Gott ist, ganz für Gott ist. Jetzt könnte man sagen, wenn man nach den Regeln Gottes lebt, dann ist unser Leben doch ein gutes Leben. Dann tut es uns gut. Dann tut es mir gut. Wenn es tatsächlich so wäre oder in unseren Gedankengängen so angenommen würde, dann hätten wir ja kein Problem, dann müsste Paulus das gar nicht schreiben, sondern dann würde das ja gut funktionieren. Ja? Sondern es ist zunächst wir sollten den Gedanken aufgreifen, dass unser Leben, wenn es nach den Gedanken Gottes gelebt wird, dass es ein Leben ist, was Gott gefällt, weil es ganz für Gott da ist. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wie soll das Opfer aussehen? Das mit dem Wort wohlgefällig halt hier umschrieben ist in den Übersetzungen. Und da müssen wir uns, wie gesagt, dieses Wort wohlgefällig nochmal genauer anschauen und auch vielleicht schauen, wie es an anderen Stellen gebraucht wird. Grundsätzlich ist dieses Wort wohlgefällig oder das griechische Wort, was dort steht, besteht aus zwei Bestandteilen. Und der eine Bestandteil heißt gut und der zweite ist gefallen. Also, dass etwas gut gefällt, sozusagen. Ja? Das ist so der eigentliche Gedanke, der dahinter steckt. Und interessanterweise, wenn dieses Wort im Neuen Testament fällt oder gebraucht wird, dann steht es immer in einer Verbindung mit Gott. Dann geht es nämlich darum, dass etwas oder dass jemand Gott gefällt. Also die Situation oder die Person, um die es da geht, wenn es das Wort gebraucht wird, ist etwas, was Gott gefällt oder gefallen soll. oder was Gott bejaht oder was Gott Freude bereitet. Oder man könnte es auch ganz einfach sagen, was Gott gut findet. Ja? Es soll also ein Opfer sein, das ganz für Gott da ist. Und dann schauen wir uns vielleicht mal kurz diese Verse an. Ich habe jetzt mal 6 Verse und 7 Verse rausgesucht. Oder das hat mir das Programm ausgespuckt, wo dieses Wort gebraucht wird. Den ersten Vers finden wir in Römer 14, Vers 18. Wo dieses Wort Eubrodesktos gebraucht wird, was mit wohlgefällig in der Regel übersetzt wird. Römer 14, Vers 18 heißt es, ich lese jetzt mal nach der Elberfelder erst vor, denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. Die NEU übersetzt es an dem Punkt, wird von Gott anerkannt und von den Menschen geachtet. Auch da geht es um ein Leben, dass wir nach den Gedanken Gottes leben. Und das Fazit davon ist einfach so, dass ja, das dann ein Leben ist, was Gott wohlgefällt, was aber auch bei den Menschen eine Beachtung findet. Und das ist schon mal interessant, da geht es wirklich auch darum, erst soll es Gott gefallen. Also Gott steht an erster Stelle. Und dann erst, ja, den Menschen in meiner Umgebung kann es gefallen oder wird es von denen beachtet. Ja, zumindest, ob es ihnen gefällt oder nicht, ist immer eine zweite Frage. Aber man stellt fest, der lebt anders. Ja. Also Gott ist der Fokus, derjenige, der im Fokus steht. Zweite Bibelstelle finden wir in 2. Korinther 5, Vers 9. Interessant, dass das Paulus in dem Brief an die Korinther auch gebraucht, dieses Wort. Und da heißt es deshalb, beeifern wir uns auch, ob einheimisch oder ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Hier wirbt der Paulus noch einmal für die Motivation, dass er sich so um die Korinther kümmert, dass es ihm nicht egal ist, wie sie auch als Gemeinde sich darstellen und das Gemeindeleben leben oder auch wie das wird ja beeinflusst, wie das persönliche Leben, sondern er begründet es hier nochmal und sagt, deshalb beeifern wir uns auch, ob einheimisch und ausheimisch, ihm wohlgefällig zu sein. Also, er möchte vorbildhaft leben, damit die Korinther an seinem Leben sich auch ein Beispiel nehmen können. Auch da wieder die Übersetzung aus der NEU, um ihm zu gefallen, steht da. Ja? Das ist die Motivation seines Lebensstils. Er möchte Gott gefallen. Und hier kommt noch ein ganz interessanter Blickwinkel mit hinein, denn da heißt es, ob einheimisch oder ausheimisch. Was bedeutet das wieder? Und auch da ist es interessant zu sehen, solange wir hier auf dieser Erde leben, sind wir bemüht, Gott mit unserem Leben zu gefallen. Und ausheimisch heißt, wenn wir dann in unserer Heimat sind. Wo ist unsere Heimat? Im Himmel. Das heißt, auch wenn wir bei dem Herrn Jesus einmal sein werden im Himmel, ist unsere Motivation die, dass wir ihm gefallen. Es ist ja nicht so, dass wir im Himmel alle da sitzen und die Hände falten und sagen, so, jetzt haben wir es geschafft. Sondern wir werden Aufgaben bekommen. Wir werden auch da weiter dem Herrn dienen dürfen, mit unserem ganzen Einsatz, wie auch immer das genau aussehen mag. Es wird schwierig, sich das konkret vorzustellen, aber da ist auch die Motivation, wir wollen Gott wohlgefällig sein, also ihm gefallen. Dritte Bibelstelle, Epheser 5, Vers 10. Da geht es auch wieder um unser ganz normales Leben. Und da schreibt Paulus, es gibt viele Dinge, die auf uns einwirken, aus unserer Gesellschaft heraus, die uns verschiedene Dinge vorstellt und die uns vielleicht wichtig erscheinen mögen. Und da sagt Paulus in Epheser 5, 10, indem ihr prüfen mögt, was dem Herrn wohlgefällig ist. Das braucht man gar nicht anders groß übersetzen, sondern was dem Herrn gefällt, könnte man noch vielleicht dazu sagen. Also, wir leben gerade heute in einer Zeit, wo wir unglaublich viel Informationen bekommen, wo alles auf uns einprasselt, wo wir eigentlich ständig gefordert sind zu prüfen und zu gucken, was stimmt, beziehungsweise was davon kann dem Herrn gefallen, ja? Die Woche war ja wieder die CSD-Veranstaltungen überall, sage ich mal, in den Nachrichten jeden Tag und immer wieder prasselte das auf einen ein. Und was wird als erstes Argument für alle möglichen Formen der gelebten Liebe oder Sexualität dargebracht? Es geht um Liebe. Das ist gut. Gott ist doch die Liebe. So wird es dann verdreht. Ja? Die Wahrheit ist eine ganz andere. Ja? wir haben von dem Herrn Jesus gesehen, dass es ihm wirklich um die Wahrheit geht. Und die Wahrheit ist, dass Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und so weiter. Das heißt also, man muss es dann prüfen und nicht einfach nur einzelne Stichpunkte rausnehmen und sagen, ja, das passt schon irgendwo zu meinem Leben als Christ. Nein, es muss als ganzes Paket gesehen werden. Und da fordert uns Paulus in Epheser 5 auf, dass wir das prüfen müssen, was Gott gefällt, nicht was mir und meinen Gedanken gefällt oder was unserer Gesellschaft gefällt. Das ist ein entscheidender Unterschied oft. Die nächste Stelle steht in Philipper 4, Vers 18. Da lesen wir von einem Dienst, der an dem Paulus geschehen ist, durch den Epaphroditus. Und da schreibt er, da ich von Epaphroditus das von euch Gesandte empfangen habe, einen duftenden Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Hier schreibt also Paulus, dass er, als er im Gefängnis in Rom sitzt, von der Gemeinde in Philippi eine Spende bekommen hat, überbracht durch den Epaphroditus, einem wunderbaren Mitarbeiter, der sehr selbstlos sich eingesetzt hat, zweimal den Paulus sogar in Rom besucht hatte. Und er empfindet das, was zum einen der Epaphroditus getan hat und zum anderen das, was die Philipper getan haben, dass sie eine Spende für seinen Lebensunterhalt zusammengelegt haben, als ein angenehmes Opfer, das Gott wohlgefällt, was Gott bejaht, was Gott erfreut. Sind wir uns dessen bewusst, wenn wir zum Beispiel Geld spenden in die Kasse hier für die Gemeinde, wenn wir das überweisen, dass das ein Gott wohlgefälliges Opfer ist, dass es Gott freut, dass wir das Geld abgeben? Oder stehen wir manchmal unter dem Gedanken, naja, normal müsste ich ja eigentlich einen Zehnten sogar abgeben, aber das kann ich jetzt nicht, also gebe ich das ab und das muss ja sein, die Gemeinde braucht das Geld ja. Merken wir, wie schnell unsere persönlichen Gedanken manchmal, ja, in Konfrontation gehen mit dem, was Gottes Wort uns sagt. An der Stelle ist mir das nochmal so deutlich geworden. Selbst solche Kleinigkeiten in Anführungsstrichen sind Dinge, die Gott gefallen, an denen Gott Freude hat. Wenn wir das, und das sagt die Bibel ja auch, einen freudigen Geber hat Gott lieb, ja. Wenn wir es wirklich mit Freude dem Herrn opfern und hingeben. Die nächste Stelle kennen wir viele vielleicht, sagen wir mal, die steht in Kolosser 3,20. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig vor dem Herrn oder das gefällt dem Herrn. Eine Aufforderung, die wir oftmals unseren Kindern mitgegeben haben. Hört auf das, was wir als Eltern sagen. Das ist aber, denke ich, nicht nur begrenzt auf Beziehungen Kinder zu Eltern, sondern wir lesen in anderen Beispielen auch, wo wir als Erwachsene auf andere hören sollen, also auch gehorchen sollen in dem Sinne, aber auch auf Gottes Wort gehorchen sollen. Und wenn wir das tatsächlich tun, in allem, dann gefällt das Gott, dann ist das Gott wohlgefällig. Und also wir sehen schon an diesen ganzen Beispielen, es kommt ja noch zwei, die ich hier aufgeschrieben habe, es ist immer wieder sehr praxisbezogen letztendlich. Das, was die Bibel mit wohlgefällig oder was Gott gefallend umschreibt. Der nächste Punkt ist, das betrifft dann das Arbeitsleben in Titus 2, Vers 9. Da heißt es, die Knechte ermahnen, sich ihren eigenen Herren unterzuordnen, in allem wohlgefällig zu sein und nicht widersprechend. Auch das ist schon vom Zusammenhang her leicht verständlich. Die Arbeitnehmersituation war zu der Zeit eine andere, wie wir sie heute kennen. Damals gab es also diese Knechte oder auch Sklaven, sage ich mal, die also ein Stück weit Besitz des Eigentümers waren vom rechtlichen Gedanken her. Und trotzdem heißt es, unterordnet ihr euch denen und gehorcht ihnen. Tut das, was sie euch sagen. Ja? Und widersprecht ihnen nicht, sagt sogar der Paulus hier. Oder gibt es den Titus so weiter. Das gefällt Gott. Das muss man auch mal auf die heutige Arbeitssituation, denke ich, ein Stück weit mal versuchen umzusetzen. Wie oft habe ich in meinem Arbeitsleben meinen Vorgesetzten, solange ich welche hatte, kritisiert und gesagt, hey, der macht doch nur Blödsinn, ja? Das ist doch Quatsch, was der jetzt wieder anordnet oder so. Da sind wir schnell dabei, weil wir meinen, es besser zu wissen. Hier steht extra noch, widersprecht ihnen nicht. Natürlich ist es gewünscht, dass wir mündige Mitarbeiter sind, dass wir mitdenken. Aber ich glaube, die Art und Weise ist hier auch entscheidend. Ja? Wenn wir es in Sanftmut tun oder mit wirklich handfesten Argumenten vielleicht dem Vorgesetzten gegenüber sagen, pass mal auf, man könnte es doch vielleicht auch so und so und so sehen, weil, was weiß ich, das Produkt es hergibt oder das den Kunden eine bessere Möglichkeit in seiner Arbeit gibt, wie auch immer, dann kann das durchaus ein positiver, ein konstruktiver Vorschlag sein. Ob es der Vorgesetzte dann annimmt oder nicht, ist noch eine andere Sache, sage ich mal. Ja, aber wenn er es nicht annimmt, dann muss ich es auch akzeptieren. Aber wenn er es annimmt, dann ist es gut, ja, auch für die Firma. Das ist ein Verhalten, was Gott wirklich Freude bereitet, wenn wir es schaffen, uns so zu verhalten. Und der letzte Punkt oder der letzte Vers, den ich da noch gefunden habe, das heißt, im ersten Petrusbrief kommt das Wort nochmal vor, aber den habe ich jetzt hier nicht gesammelt, sage ich nachher zum Schluss noch. In Hebräer 13, Vers 21, da wird dieses Wort auch gebraucht. Vollendet euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vollendet euch in jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, in euch das bewirkend, was vor ihm wohlgefällig ist. Ja, das wird dann auch gerne so als eine ganz hohe Herausforderung oder eine ganz hohe Anforderung an mein Leben als Christ gerne gesehen. Aber hier geht es darum, dass Gott wirklich sich daran freut, wenn wir es schaffen, nach seinen Plänen und Gedanken, einige davon haben wir ja gerade auch schon kurz betrachtet, unser Leben zu gestalten. Und wenn uns das möglich wird, dann wird sich Gott wirklich daran freuen. Und jetzt mal ganz offen gesagt, wer hat nicht das Bestreben, Gott eine Freude zu bereiten? Ich glaube, das haben wir alle in unserem Herzen, den Wunsch. Und auch alle den Wunsch, dass Gott sich an unserem alltäglichen Leben erfreuen kann. Für mich ist es jeden Morgen eine Bitte, die ich an Gott richte und sage, Herr, hilf mir dabei, nach deinem Willen und nach deinen Plänen heute den Tag zu leben. Wenn ich abends Fazit ziehe, dann stelle ich fest, das war gar nicht so einfach. Beziehungsweise es hat nicht immer geklappt. Aber wenn wir diese Verse zusammenfassen, dann werden eigentlich drei Punkte deutlich. Dabei geht es nicht in erster Linie um äußere Dinge, sondern darum, dass unser ganzes Leben ja so aussieht oder so gestaltet ist, dass es zu seiner Freude ist. Das können auch viele innere Herzenshaltungen sein. Also nicht nur, was weiß ich, dass ich sonntags zur Gemeinde gehe, dass das alle meine Nachbarn auch sehen und so weiter. Nein, das wären jetzt äußere Dinge vielleicht. Oftmals wurde es auch an anderen Dingen betont, so und so musst du dich kleiden, damit Gott das gefällt. Es gibt endlose Diskussionen drüber. Ja. Darum geht es nicht. Es geht um die Herzenshaltung. Und der zweite Punkt ist, dann fragen wir einfach nicht mehr, ob wir dies oder jenes vielleicht noch tun dürfen oder ob wir dies oder jenes vielleicht lassen müssen. Nein, wir sollten wirklich fragen, was unserem Gott Freude macht und was ihm gefällt. Kann Gott dabei sein, wenn wir und das tun? Freut sich Gott daran wirklich? Schon meine Eltern oder meine Mutter vor allen Dingen hat uns das immer beigebracht. Überleg mal, ob der Herr Jesus mit dir dahin geht, ja, wenn solche Diskussionen aufkamen. Natürlich ändern sich auch manche Vorstellungen oder manche Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft schon mal. Zu der Zeit waren es, Punkte wie Diskothek oder sonst irgendwie. Bei anderen war es vielleicht das Kino oder was auch immer. Wir wissen, dass da auch manche gesetzliche Vorstellungen dahinter standen schon mal. Aber das ist immer ein guter Gedanke, wirklich zu fragen, geht Jesus mit dir dahin? Ist Jesus dabei? Hat er da wirklich Freude dran? Und der dritte Punkt, es geht nicht darum, dass unser Leben uns selbst oder anderen gefällt, sondern es geht um die Beurteilung, die Gott trifft. Wir denken manchmal, oh, das gefällt mir jetzt, das mache ich jetzt gerne, das tut mir gut. Ja? Aber ist es wirklich auch der Beurteilung Gottes entsprechend, dass es Gott gefällt? Also es soll um das gehen, was Gott wirklich Freude macht und was ihm gefällt. Um das umzusetzen, da müssen wir tatsächlich wissen, was gefällt denn Gott überhaupt? Woran kann sich Gott erfreuen? Was bereitet Gott Freude? Und hier merken wir schon, es ist total wichtig, Gottes Wort zu lesen, zu studieren und anzunehmen. Und, ich betone es mal so, auch zu akzeptieren. Nicht irgendwelche Gründe hintenrum finden, was weiß ich, historisch kritisch das dann zu beurteilen. Ja, das war damals die Gesellschaftsform, das gilt ja heute in der Form nicht mehr und wie auch immer. Natürlich gibt es in der Bibel auch gewisse Dinge, die wirklich für die damalige Zeit oder auf die damaligen Umstände beschrieben ist. Ja? Ich kann zum Beispiel nicht aus dem, dass hier an den Titus geschrieben wird, wo es um Knechte geht, die ermahnt werden, sagen, okay, ja, alle Arbeitnehmer sind heute auch die Knechte des Chefs. Ja? Oder dass ich sage, okay, unsere Arbeitsbedingungen heute sind ganz anders. Wir haben hier ein paritätisches Verhältnis zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Also können wir den Vers streichen, der gilt nicht mehr. So funktioniert es nicht. Ja? Das ist also, man muss das immer dann auch mit entsprechendem Hintergrundwissen übersetzen bzw. anwenden, um zu verstehen, was Gott gefällt und was er in seinem Wort hat so aufschreiben lassen. Und um das zu verstehen, hat Gott uns doch seinen Geist gegeben. Das ist einer der Gründe, warum der Argumente, die Jesus seinen Jüngern nennt, dass der Heilige Geist kommen wird. Er wird euch leiten in die gesamte Wahrheit. Jesus ist gekommen, um uns in Geist und Wahrheit das Leben zu geben. Also die Erfüllung zu erfahren, ein Leben zu leben, so wie es Gott gefällt. Und dazu brauchen wir seinen Geist, damit wir das Wort, das wir vor uns haben, auch richtig verstehen und umsetzen können. Und das war zu allen Zeiten in der Bibel immer wieder ein Herzenswunsch von Menschen, von denen uns auch berichtet wird, dass sie Freunde Gottes genannt werden oder dass es Menschen waren, an denen Gott gefallen hatte, zum Beispiel der David. Wir haben ja gerade das Lebensbild von David betrachtet. Und er war jemand, der mit seinem Leben, obwohl auch da viele Punkte gab, wo er gestolpert ist, wo er gesündigt hat und so weiter. Aber zu dem Gott gesagt hat, das ist jemand, der nach meinen Gedanken oder zu meiner Freude lebt. Und dieser David hatte das einfach auch immer wieder geäußert, Gott gegenüber. Und im Psalm 143, im 10. Vers, da drückt er das auch nochmal aus und sagt, lehre mich, deinen Wohlgefallen zu tun. Denn du bist mein Gott, dein guter Geist leite mich in ebenem Land. Und deshalb ist es wichtig, denke ich, dass wir das zu unserem persönlichen Gebet machen. Lehre mich, deinen Wohlgefallen zu tun. Ich glaube, sollte ein Gebet, und das dürfen wir im Leben von David sehen, bleibt nicht ohne Antwort Gottes, sondern Gott wird uns dazu lehren, belehren, aber auch helfen. Und das sollte uns Mut machen. Bisher, was ich gesagt habe, könnte so erscheinen, boah, das ist aber anstrengend, was die Bibel da von mir fordert. Ja, mag sein, dass uns das ein bisschen anstrengt. Aber für die Umsetzung und für das Gestalten meines Lebens hat Gott mir seine Zusage gegeben, dass wenn ich es ernst meine, wenn das mein tiefer Wunsch im Herzen ist, dass er mir hilft, das umzusetzen. Und was gibt es Größeres und Besseres, als die Hilfe Gottes in seinem Leben zu erfahren? Wir können das zusammenfassen und sagen, diese drei Punkte sind ganz einfach und ganz schnell formuliert. Aber wir wissen tatsächlich aus Erfahrung, wie schwierig es ist, gerade im Alltagsleben das umzusetzen. Wir kennen wohl, dass wir so leben sollten und tun es leider oft immer noch nicht. Das ist die Realität auch, die auch Paulus kannte und der das manchmal auch so ausdrückt und sagte, eigentlich will ich etwas und dann schaffe ich es doch wieder nicht, das umzusetzen. Ich elender Mensch. Aber er bleibt an dem Punkt nicht stehen, sondern bekennt diese Unfähigkeit, die in uns drinsteckt, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, bekennt diese Unfähigkeit Gott. Und Gott hilft ihm dann auch ganz praktisch. Wenn wir also ihm Raum geben in unserem Leben, dann ist unser Leben dann wird unser Leben auch ein solches Opfer für Gott. Und wenn wir uns durch den Heiligen Geist füllen lassen, dann kann unser Leben ein echtes Schlachtopfer sein. Und deshalb hat Gott dann wirklich große Freude dran. Und damit schließe ich jetzt, indem ich die beiden letzten Verse, wo dieses Wort wohlgefällig nochmal vorkommt, aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2, zitiere. 1. Petrus 2, Vers 4 und 5. Kommt zu ihm, dem lebendigen Stein. Die Menschen haben ihn zwar für unbrauchbar erklärt, vor Gott aber ist er eine ausgesuchte Kostbarkeit. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Durch Jesus Christus nimmt Gott solche Schlachtopfer gerne an. Oder solche geistlichen Schlachtopfer sind Gott wohl angenehm oder wohlgefällig durch Jesus Christus, wie es in der Elberfelder übersetzt wird. Also, das ist das, was Gott mit unserem Leben machen möchte, wie er uns unterstützen möchte, dass wir es so gestalten, dass es ein echtes Opfer für Gott ist, ein Wohlgeruch, wo er gerne hinschaut oder es wahrnimmt und wo es ihm Freude und auch Ehre bereitet.